Künstliche Intelligenz. Mit mir im Studio Professor Martin Bottek und Professor Thomas Kupinski. Wir haben ja eben gehört, wie diese Systeme grundsätzlich erstmal angelegt sind, funktionieren ihre Grenzen. Aber welche Chancen bietet jetzt eigentlich diese künstlichen Intelligenzsysteme wie ChatGPT? Der Erfinder hat gesagt, das Ding schreibt schon genauso schlecht wie ein schlechter Journalist. Also er hat selber gesagt, die Grenzen sieht er auch, weil es oberflächlich ist. Und deshalb ist für mich die Frage, welche Chancen bieten sich aber auch mit diesen Systemen? Vielleicht erstmal an Herrn Bottek.
Man kann das natürlich mit sowas wie einem sehr, sehr mächtigen Taschenrechner vergleichen. Als damals Taschenrechner eingeführt wurden, hatten wir natürlich große Erleichterung dabei, Rechenaufgaben zu lösen, konkrete Berechnungen durchzuführen. Gerade die Ingenieure, wie ich einer bin, haben davon ja sehr profitiert und konnten sehr viel schneller und sehr viel schöner Sachen entwickeln. Das wird sicherlich hier auch eine Möglichkeit geben. ChatGPT kann nicht nur deutsche, englische und sonst welche Texte zurückspielen und erzeugen, ChatGPT kann auch Programmcode erzeugen. Die Programmiersprache ist deutlich strukturierter, wie mein Kollege Kupinski gerade schon gesagt hat. Als Text ist also eigentlich einfacher, weil die Regeln härter und deutlicher sind. Und das kann ChatGPT tatsächlich auch. Also für einfache Programmieraufgaben, ein kleines Modul hier, einfach mal ein Skript, um irgendwelche Zahlen von hier nach da zu konvertieren oder solche Sachen, ist das jetzt schon prima verwendbar. Klammer auf, meine Studierenden verwenden das dafür bereits, Klammer zu. Das wird uns die Arbeit an vielen Stellen erleichtern und beschleunigen. Aber genauso wie mit dem Taschenrechner, damit ja ein Risiko verbunden ist, nämlich dass man da wild irgendwelche Zahlen eintippt, irgendwo sich zwischendurch vertippt und dann irgendein Ergebnis rauskommt, das super korrekt berechnet ist, mit mehreren Nachkommastellen, aber mit dem wirklichen Rechnungsweg überhaupt nichts mehr zu tun hat, genauso kann das hier auch passieren. Dass man da Code erzeugt, dass man Texte erzeugt, die nichts mit dem zu tun haben, was man eigentlich machen wollte. Oder das ziemlich gut machen, aber leicht daneben liegen. Und dann in besonderen Fällen irgendwie ganz merkwürdige Ergebnisse dabei rauskommen, dass nämlich der Programmcode, den man geschrieben hat, eigentlich funktioniert, aber auch nur eigentlich. Und in besonderen Situationen, gerade wenn das sicherheitskritisch ist oder in der Produktionssteuerung irgendwo dann besondere Situationen abgefangen werden müssen und nicht abgefangen werden, ein Problem erzeugen.
Ich denke, ergänzend hierzu kann man sagen, dass es durchaus Anwendungsfälle gibt, die uns ermöglichen, ChatGPT sehr sinnvoll zu nutzen. Die Zugänglichkeit zu Computern und zur Programmierung ist ja nicht für alle gleich gegeben. Das heißt, prinzipiell muss man eine Informatikerausbildung haben oder zumindest Ahnung davon haben, wie Programmierung funktioniert, um einen Rechner, sage ich mal, bis in die letzten Epsilons auszureizen. Ich glaube, diese Hürde, dieser Gap kann jetzt geschlossen werden von eben Nicht-Technikern. Das heißt, Beispiel aus der Praxis wäre eine Kollegin, die Psychologin ist, die nicht programmieren kann, durchaus aber wissenschaftliche Studien eben anfertigt, ist angewiesen auf die Software-Tools, die eben existieren. Wenn sie jetzt allerdings auch eine Idee hat, wie das über Programme detaillierter oder auch umfangreicher zu gestalten ist, dann kann sie durchaus versuchen oder hat sie auch versucht, eben Programmcode erstellen zu lassen, der durchaus funktionierte, Daten als Input bekam und die Ausgabe eben eine Visualisierung ihrer Studie gewesen ist. Etwas, wofür sie jemanden gefragt hätte haben müssen, der eben programmieren kann, und das war jetzt eben ChatGPT. Das heißt, diese Hürde, die ist jetzt genommen worden für Laien, eben halt auch Zugang zu bekommen zu diesen Rechnerkapazitäten und zu diesen ganzen wunderbaren Funktionen eines Computers. Alternatives Beispiel ist eben, Dinge zu übersetzen, einmal einerseits zwischen menschlichen Sprachen, aber auch zwischen Programmiersprachen. Das heißt, andere Kollegen im Soziologiebereich ist spezialisiert auf statistische Analysen. Dafür gibt es eine bestimmte Programmiersprache und sie beherrscht aber nur diese, brauchte jetzt allerdings eine andere Programmiersprache, um eben in diesem Bereich etwas besser visuell darstellen zu können. Und ChatGPT hat tatsächlich diesen Programmcode aus der einen Sprache, die war jetzt R, übersetzt in eine andere Programmiersprache, die nennt sich Python. Und so funktionierte der Code eben in beiden Sprachen. Ursprung war ihr Quellcode in R, Ausgabe war Quellcode in Python und das System war sozusagen andockbar an neue Software.
Wie prüfe ich, wenn ich das nicht selbst durchdringe, ob die Qualität der Übersetzung in Ordnung ist?
Es kommt darauf an, was jetzt mit Qualität gemeint ist. Qualität lässt sich in verschiedenen Dimensionen messen. Programmcode-Qualität bemisst sich in erster Linie daran, ob er funktional ist und ob er durchläuft. Das heißt, wenn ein Zeichen auch nur falsch ist, dann funktioniert Programmcode nicht. Somit ist ein nicht laufender Code schlecht und es gibt eigentlich nur eine 1 oder eine 5 durchgefallen. Hingegen muss man das kontextsensitiv betrachten, die Frage. Also ich glaube, man muss prüfen bei Programmcode, liefert er einfach das, was ich eigentlich intendiert habe. Also es war das, was ich herausbekommen wollte, abgebildet in diesem Stück Software. Für Software existieren verschiedene Maßstäbe. Also ist sie in sicherheitskritischen Situationen auch voll einsatzfähig? Ist sie unter Volllast einsatzfähig? Wie viele Use Cases kann sie abdecken? Und so weiter und so fort. Am Ende entscheidet auch immer die Anwendung und die Funktionalität. Letztlich hilft da nichts anderes außer prüfen, prüfen, prüfen. Und dafür gibt es ja Software-Qualitätstests und dann eben auch den eigenen Use Case nochmal dafür.